weiter, immer weiter. Der FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz. Von Oberpfalz Medien.
Ja, servus, grüß Gott und habe die Ehre, das weiter, immer weiter, der FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz von Oberpfalz Medien. Mein Name ist Thomas Webel und ich bin natürlich nicht allein hier im Studio, das wäre auch fad für euch und für mich gleich noch mehr. Zu meiner Rechten der Kollege Stefan Puhani.
Ja, servus.
Auch in einem wunderschönen Bordeaux-Rot gekleidet, ja. Und ebenfalls im historischen FC Bayern Bordeaux-Rot zu meiner Linken Kollege Sebastian Böhm.
Thomas, Stefan, es ist und bleibt eine Riesenehre.
Du bist heute gut drauf, das haben wir jetzt schon im Vorgespräch, haben wir das schon mitbekommen.
Es ist Freitag, Respekt. Es ist Wochenende.
Es ist nicht nur Freitag, es ist auch noch der 6. Dezember.
Aber heute kommt der Nikolaus.
Halt kann der Nikolaus. Sagt mal, ist eigentlich der Lebed schon verkauft worden oder haben wir den jetzt verkauft an irgendeinen anderen Podcast?
Der macht jetzt einen 1860 Podcast.
Ja, auf jeden Fall im letzten Powerplay-Podcast war ihm, glaube ich, wahnsinnig wichtig, sind wir irgendwie auf FC Bayern gekommen, so war ihm wahnsinnig wichtig zu erwähnen, er ist ja kein Fan, wo er denkt, ach, das klappst du an oder du. Nein, der wird schon wieder kommen, ich glaube, der konzentriert sich momentan sehr auf die Situation in Eishockey-Weiden, aber der wird schon auch wieder kommen, aufploppen. Wir müssen einfach ein paar Mal Hasan Salihamidžić loben, dann, dann wird es irgendwann einen Schrei geben und der Fabian wird angerannt
kommen. Naja, ist ja auch wirklich, war schon auch einer der besten Mitarbeiter des FC Bayern.
Der Brazzo, ja. Sowohl als Spieler als sowohl auch, als Spieler, vor allem als Manager.
Ich fand, wie immer unterschätzt, mehrsprachig unterwegs.
Fabian, du hörst das, gell? Also,
ich meine, wir hatten den Alphonso Davies geholt.
Ja,
wir hatten den geholt. Mhm. Der Brazzo. So, Fabian.
Irgendwo geht es ein Schrei los und er kommt daher gerade. Na, wir schauen heute natürlich auf die Situation beim FC Bayern. Anfang Dezember, relativ kurz vor der Winterpause. Gibt ein paar Themen zu besprechen. Die Ausgangslage von FC Bayern auf dem Papier, ja, ich würde sagen, den eigenen Ansprüchen wie immer etwas hinterherhinkend, ist aber nicht schwer, weil die eigenen Ansprüche sind wie immer utopisch. Im Pokal, ja, das war's dann nach dem 0:1 gegen Leverkusen. Mal wieder relativ früh rausgeflogen, dafür in der Liga mit aktuell 4 Punkten vor Frankfurt, Liga Primus. In der Champions League kommen sie auch, so langsam aber sicher ins Rollen, hat man das Gefühl. Da waren die letzten Spiele durchaus in Ordnung. Zuletzt ein 1:0 gegen Paris Saint-Germain, das jetzt ja auch keine Laufkundschaft ist. Und ja, da wollen wir heute ein bisschen drüber reden. Und es gab ja da die letzten Tage das eine oder andere Mal die These aus dem Journalistenkreis, die auch an verantwortliches FC Bayern gestellt wurde, nämlich, dass der Verein oder dass das Team nicht mehr gegen große Gegner gewinnen könne. Da hat ja der eine oder andere vom Verein durchaus sehr deutlich darauf reagiert und hat gesagt, ich weiß nicht, was war die genaue Wortwahl?
Ist mir scheißegal.
War Eberl, oder?
Max Eberl, ja. Thomas Müller war auch ziemlich P.
Ja, ich glaube, der hat nur gesagt, irgendwie.
Darf man angepisst sagen?
Falle das sagen.
Jetzt okay. Hast du das gesagt.
Ich verbiete es ja nicht.
Kriegen wir jetzt ein Explicit-Label bei Apple.
Das hat zu spät gepipst, ups.
Na, aber was sagt sie dazu? Ich meine, die letzten Ergebnisse waren tatsächlich das 1:0 gegen PSG, dann das 1:1 gegen den BVB und zuletzt eben im Pokal das 0:1 gegen Leverkusen. Ja, und davor halt Siege gegen FC Augsburg, FC St. Pauli, nichts gegen Union Berlin, nichts gegen diese Teams, aber es sind natürlich tatsächlich andere Kragenweite.
Also ich habe, mir würde es jetzt zu weit gehen, dass man sagt, sie können immer gegen große Teams gewinnen. Ich habe es das letzte Mal auch schon gesagt oder ich habe das letzte Mal schon darauf hingewiesen, dass dieser Hurra-Fußball, dieser extrem offensive Fußball vom Company sehr viele Gefahren birgt. Und das hat man, finde ich, jetzt im Pokal gegen Leverkusen genau gesehen, was ich da auch gemeint habe. Sie verteidigen halt sehr, sehr hoch. Die guten Teams stellen sich darauf ein. Ich meine, der Alonso hat ja dann, oder die Leverkusener Spieler haben es ja gesagt, sie haben das vorher so besprochen gehabt, dass wenn die Bayern hoch stehen, wenn sie schnell einen Ballbesitz haben, dass die Bälle über die Abwehr drüber lupfen. Und dann hast du genau diese Situationen, von der wir das letzte Mal gesprochen haben, dann müssen entweder die beiden Innenverteidiger ran oder in dem Fall halt der Neuer. Also ich mache Neuer überhaupt keinen Vorwurf. Das ist ein Neuer, A, sein Fußballspiel, zum anderen ist einfach dem hohen Pressing geschuldet. Er wollte, was man ja bei den TV-Bildern gesehen hat, mit dem Kopf hin. hat ihn halt nicht mehr erwischt und hat halt dann den Gegenspieler umgenietet. Aber das ist für mich einfach die Folge vom Company-Spielstil. Und ich habe es ja das letzte Mal schon gesagt, man muss sich darauf einstellen, dass das gegen ja, schwächere Teams oder manchmal auch gegen stärkere Teams toll anzusehen ist. Aber man muss sich auch darauf einstellen, dass in solchen Spielen, in den Top-Spielen, du halt ja gerade die Problematik mit den roten Karten, also ob das jetzt der Innenverteidiger ist oder der Torhüter, und man hat es gesehen danach, sie haben zwar stark gespielt, aber trotzdem die rote Karte war der Ausschlag dafür, dass sie verloren haben. Ja.
Also ich würde da klar widersprechen. Ich gibt da dem Mann Neuer total die Schuld dran. Also der ist da, also der hat jede Verantwortung dafür zu übernehmen für diese rote Karte. Das ist eine ganz klare rote Karte.
Ja, ja,
das ist erstens hartes Spiel, zweitens Notbremse. Es ist, man kann da vielleicht noch drüber reden, ob der Leimer noch in der Nähe ist.
Nee.
Aber, naja.
Die rote Karte ist unstrittig okay. Für mich.
Aber du sagst, ja, das ist halt sein Spiel. Ja, es war mal sein Spiel, offensichtlich. Mhm. So, es ist ja offensichtlich nicht mehr sein Spiel, wenn er zu langsam ist dafür. Es ist, der hat sich so dermaßen verschätzt und es ist, ah, ja, und er wollte eigentlich nur mit dem Kopf hin. Hast du diese Aufnahmen gesehen?
Ja.
Der ist dieser Frimpong, der hat immer gewusst, wo vorne und hinten, und dann sagt der Neuer noch danach, ja, er hat etwas angenommen, er wollte es etwas annehmen. Der hat den umgemäht. Mhm. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, dieser ganze Körper ist hat es durchgeschüttelt, der ist in diesen Frimpong reingemäht.
Seinerzeit der Toni Schumacher in Battiston.
Da war jetzt alles irgendwas, ich habe versucht mit dem Kopf hinzukommen, ja, der hat seinen Kopf dann noch irgendwie seitlich und mit seinem Körper hat ihn komplett Das ist erstens eine ganz klar rote Karte, das stimmst dir auch zu, es wäre sogar zweimal rot gewesen, wegen sehr hartem Spiel oder Notbremse. Notbremse kann man streiten, weil der Leimer und so noch in der Nähe gewesen sind, wo ich dann auch sage, Neuer, erstens zu langsam raus oder irgendwie halt verschätzt so, offensichtlich ja, und die Situation auch falsch eingeschätzt, weil eigentlich wäre der Leimer eigentlich noch, glaube ich, ganz gut im Zweikampf drin gewesen, weil der Frimpong hätte auch erstmal diesen Ball so ein bisschen erstmal verarbeiten müssen. Und der Leimer ist ja auch nicht der langsamste Spieler. So. Und da muss ich dann sagen, aus diesen verschiedensten Gesichtspunkten, und der Neuer, das ist ja halt auch nicht, und mir wird jetzt ein bisschen alles immer zu schön geredet, dieses riskante Spiel, und das ist doch sein Spiel, ja, aber er spielt dieses Spiel einfach beschissen. Und das spielt er auch seit Wochen beschissen, finde ich. Er hat immer wieder Fehlpässe drin, er hat immer wieder Situationen drin, wo man sich denkt, oh, das ist aber so, wenn es gut geht, toll. Aber er hat so oft diese Fehlerchen drin und die werden immer mehr. Und mir ist das alles zu riskant. Dass er einer der besten Torhüter der Welt ist, immer noch, ja. Sage ja nichts dagegen. So auf der Linie und die Reflexe und ist alles krass. Der hat auch immer wieder Bälle, die er dann letztes Mal mit dem Fuß da seitlich rausgeholt hat. Das holt vielleicht auch nur ein Neuer so raus, diese Bälle. Alles gut. Aber dieses zu offensiv gedachte Spiel aus meiner Sicht, das muss er anpassen. Der ist da anscheinend, mir ist das alles ein bisschen zu. Und auch diese Chip-Bälle und so, da gehen so oft diese Bälle schief. Wenn er da versucht, über den angreifenden Spieler drüber zu chippen zum eigenen Mitspieler, da gehen so viele Bälle verloren.
Ja, aber
er muss das ändern. Er muss halt einmal einen Manuel Neuer muss halt da mal einen Ball fliegen lassen. Es klappt halt offensichtlich nicht mehr so gut. Und wenn ich mal denke, da fehlt mir diese Balance. Das hat sich jetzt vielleicht am Anfang auch ein bisschen in Rage geredet, vielleicht jetzt auch drastischer angehört, als ich gemeint habe. Aber das regt mich, weil du hast mich dazu ein bisschen getriggert, weil diese Sätze immer fallen. Ja, das ist aber sein Spiel und so. Ja, aber das kann man, finde ich, auch immer so durchgehen lassen, weil er muss schon auch ein bisschen eine neue Balance finden in seinem Spiel, weil die fehlt ihm offensichtlich seit Wochen und Monaten, finde ich.
Darf ich was dazu sagen?
Gerne.
Ja, ich bleib dabei. Das ist ein neues sein Spiel. Ich verweise aufs WM-Endspiel vor 10 Jahren gegen Argentinien. Da war eine Situation, das ist ungefähr genau dieselbe gewesen. Da kommt er gegen Higuain, glaube ich, raus, trifft einen Ball mit der Faust im 16er noch und räumt einen Higuain mit seinem Hinterteil voll weg. Voll. Also der ist auch durch die Luft geflogen. Eigentlich, ein anderer Schiri gibt einen Rot. Ganz klar. Aber in dem Fall hat es geheißen, nee, super. Dann erinnert es mich, Algerien-Spiel. Ich muss auf.
Da war ist ja, aber, da ist ja Higuain sein. Higuain war aber, war, also er war da dran.
Ja.
Der war jetzt erst am Ball.
Ja, das ist. Aber das ist, Sebastian, das sind ja Zehntelsekunden, die darüber entscheiden.
Deswegen sage ich, er muss die Balance finden.
Ja, aber das kannst du. Du musst doch in so einer Situation, musst du halt dann einfach schnell da sein, musst schnelle Entscheidungen treffen. Dass jetzt der Leimer noch gegen Leverkusen daneben angelaufen ist, klar, hätte er vielleicht drin bleiben können und das wäre ins Leere gelaufen.
Aber das ist doch sein Beruf, diese Entscheidung zu treffen.
Nee, ganz klar.
Er hat gerade nichts anderes zu tun, als zu entscheiden, renne ich jetzt aus dem Tor raus oder bleibe ich im Tor stehen.
Aber
das kann ich ja schon von ihm schon mal verlangen, dass er diese Entscheidung trifft.
Sebastian, der Neuer, sein Torwartspiel hat sich ja immer über das definiert, dass er, nochmal, WM 2014, Algerien-Spiel, per Flugkopfball gerettet, per Grätsche an der Auslinie gerettet, etc. pp. Das hat ihn ja so weit gebracht, dass man gesagt hat, okay, der hat das Torwartspiel auf ein neues Level gebracht, weil er super Reflexe hat, super Strafraumbeherrschung und weil er spielender Tor ist.
Das war aber vor 10 Jahren und da waren ein paar Verletzungen jetzt dazwischen.
Ja, aber vor 10 Jahren war es ja auch immer knapp ohne Ende und da hat er auch seine Fehler gemacht.
Genau, also, aber diese Zehntelsekunden, die hat er halt vor 10 Jahren noch gehabt, aber jetzt hat halt nimmer,
das
offensichtlich.
Das glaube ich nicht. Ja, aber das ist halt jetzt mal passiert, das hätten dann aber genauso gut
vor 10 Jahren passiert. Da gab es ein, zwei Situationen, die auch echt schief gehen hätten können. Also ich habe da schon länger das Gefühl, dass er es irgendwie übertreibt, weil er diese Zehntelsekunden einfach nicht mehr, und das ist auch nicht schlimm, weil dann geht er halt nicht mehr so oft raus, sondern nur, wenn er sich sicher, ganz sicher ist. Ich finde, ich weiß nicht, Tom, was sagst du denn dazu als Mediator?
Ich fühle mich hier extrem gut unterhalten gerade, wie der Stefan versucht, diesen Energieschwall von dir bei deinem Manuel Neuer Rant irgendwie aufzufangen.
Vielleicht bevor du antwortest, ein Satz noch bloß dazu, vielleicht von der anderen Seite gesehen. Mir ist der Manuel Neuer, wenn er wirklich jetzt diese Zehntelsekunden langsamer ist als vor 10 Jahren, trotzdem noch lieber, oder ich stelle dann immer nur ein paar Stufen höher als den zweitbesten deutschen Torhüter oder den zweitbesten deutschen Torhüter, den man für den FC Bayern bekommen kann. Also der ist immer nur so gut, meiner Meinung nach, dass das rechtfertigt, dass er spielt. Und ich bleibe trotzdem dabei, Kompany Spielstil ist für mich an solchen Aktionen schuld. Dass er jetzt Neuer war jetzt ein Zufall. Das hätte aber genauso der Upa sagen können oder der Kim. Ja, also die sind immer gefährdet, die nächsten Wochen, immer. Definitiv. Schaut mal bei den großen Spielen, die großen Trainer, wenn die richtig geile Stürme haben, Rafinha, Barcelona hast du das ja auch gesehen, da läufst du immer Gefahr, brutal ausgekontert zu werden. Tom, sorry.
Nee, alles gut. Ich stelle mir schon die Frage, also ich kann das Argument von Sebastian schon durchaus nachvollziehen, wenn er vor 10 Jahren diese Zehntelsekunde noch hatte und jetzt hat er sie halt vielleicht nicht mehr, vielleicht müsste er dann was ändern. Die andere Frage, die ich mir stelle, dass er ein herausragender Torhüter ist, dass er das nach wie vor ist, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden, da wird wahrscheinlich auch Konsens sein. Aber ich stelle mir schon die Frage, ob nicht er sich dann auch an diesen Spielstil vom Kompany ein bisschen mehr anpassen müsste, gerade wenn man halt weiß, okay, 10 Jahre diverse, echt teilweise wahnsinnig schwere Verletzungen dazwischen. Ich bin halt nicht mehr ganz so, ich meine, der ist ja Ende 30 mittlerweile, der ist halt nicht mehr ganz so spritzig wie irgendwie Mitte 20-Jährige Manuel Neuer vor diesen Verletzungen. Da stelle ich mir schon die Frage, ob der es eben nicht auch bei den Fähigkeiten, die der hat, nicht schaffen könnte, sein Spiel so ein bisschen anzupassen oder ein bisschen in die Richtung, was du, Sebastian, was du gesagt hast. Naja, dann geht er halt nur raus, wenn er sich wirklich hundertprozentig sicher ist, weil, also ich sage, wenn der Innenverteidiger sich verschätzt, ist er scheiße, aber wenn dann in jedem, keine Ahnung, wie viel denn spielt der Torhüter mit der roten Karte runterfliegt, gut, ist jetzt nicht oft passiert, muss man fairerweise sagen, das war halt jetzt seine erste. Aber das ist natürlich maximal kacke und gerade gegen so einen Gegner, also das dachte ich mir ehrlich gesagt auch, als ich das dann mitbekommen habe, okay, über den Ticker. Jetzt ist er irgendwie ein neuer. Welche Spielminute war das? Irgendwie 25?
17. Relativ am Anfang.
70 Minuten haben sie auf jeden Fall.
70 dann, Minuten Unterzahl, dachte mir, fuck, nicht gegen Leverkusen. Also,
aber, Entschuldigung, nochmal. Die Spielweise umstellen ist immer leicht gesagt.
Wir sind auch keine Spieler.
Die drei hintersten Verteidiger, und da zähle ich jetzt mal einen Neuer dazu, weil er eben wahnsinnig viel mit dem Fuß macht, die sind bei dem Spielstil immer gefährdet. Das ist so. Ich meine, man hat es ja in den vergangenen Spielen auch gesehen. Gerade der Upamecano neigt ja auch dazu, dass er mal vielleicht eine Zehntelsekunde zu spät kommt. Der ist aber nur, keine Ahnung, 25, 26. Da kannst
und der ist jetzt nicht langsam eigentlich.
Genauso wie der Min-Jae Kim ist auch nicht langsam. Aber du läufst da immer Gefahr. Ich meine, der Upa hat ja auch gegen Leverkusen relativ früh wegen, weil sie sich da irgendwie in die Haare gekommen sind, eine gelbe Karte bekommen. Da habe ich auch schon mir gedacht, oh Gott, wenn einmal blöd hinlangt, dann ist er weg. Und das ist das, was ich meine. Also jetzt mal ganz unabhängig davon, Neuer zu spät, zu früh, wer auch immer, aber du wirst, ich prophezei das, du wirst bei solchen Gegnern, werden wir das diese Saison noch oft erleben, wenn der Kompany da nicht eine Sicherung einbaut, dass du rot gefährdet bist. Oder solche extremen Situationen, die werden da en masse kommen.
Das heißt, der einzige Ausweg wäre eigentlich zu schauen, dass oder dafür zu arbeiten, dass diese Situationen seltener entstehen. Also naja, dass genau also dieser Ball über die Abwehrreihe hinweg, dieser lange genau. Ball, dass der schon, wenn möglich, irgendwie nicht zugelassen wird.
Ich meine das immer. Ich meine, ich kann so einen extrem hohen Pressing-Stil kann ich spielen gegen die Durchschnittsmannschaften der Bundesliga oder in der Champions League. Ich, wenn ich jetzt anschaue, am Dienstag gegen Donetsk, Da wird er definitiv so Spindler und ich prophezei jetzt mal, dass da relativ sicher und hoch gewinnen werden. So, aber wenn du Teams hast wie Barca, Man City, Leverkusen, die Leverkusen jetzt wieder halt top oder bockstark wie letzte Saison. Ist auch
krass, was für eine Zeit wir leben, dass man sagen muss, Barca, Man City, Leverkusen.
Zu Leverkusen bockstark will ich dann auch noch was sagen.
Ja, okay.
Da habe ich den nächsten Rant schon vorbereitet.
Ja, okay. Aber nur mal, ich glaube einfach, also das erwarte ich auch vor einem erstklassigen Trainer, vor einem Bayern-Trainer, dass er dann nicht einfach blind sein Ding weiterspielt, sondern dass er einfach die Taktik ein bisschen anpasst. Genauso wie du jetzt, Sebastian, forderst, dass der Neuer bei solchen Sachen sein Verhalten anpasst, muss auch der Kompany seine Mannschaftstaktik anpassen, dass ich eben nicht ganz so brutal hoch press, um eben diese überfallartigen Konter zu vermeiden.
Ja, also ich glaube, dass er das nicht ändern wird. Ich glaube, dass er das so durchzieht. Ich glaube auch, wenn man das in Perfektion macht, dass solche Situationen einfach verhindert werden. Ich glaube auch, also ich finde, wenn wir dann vielleicht auch drauf kommen, als der Pavlovic ins Spiel kommen ist gegen Leverkusen, das war ja schon wieder mal eine ganz andere Welt. Also der hat ja einfach dann auch ja schon allein mit diesen Körpertäuschungen, der macht dann eine Körpertäuschung, hat den ganzen Raum ist offen und so. Der ist genau der richtige Spieler für dieses System. Ich glaube auch, dass der dann, dass mit dem, also ja, es ist alles ein sehr sensibles Gefüge und dieses Pressen ist sehr viel Risiko. Ich finde es aber cool als Fan, sich das anzuschauen. Ich glaube auch nicht, dass er das anpassen wird so richtig. Ich glaube, dass es einfach durchzieht. Ich entschuldige mich natürlich für meine Vehemenz, für meine neue Kritik. Also das Wort beschissen nehme ich zurück. Ja, das ist schon einer der besten Leute der Welt, so das ist alles gut. Aber mich regt es halt einfach auf, weil mich hat das dann halt wirklich ein bisschen getriggert, weil du gesagt hast, so, weil das hört man halt immer, ja, das ist halt sein Spiel. Ja, ich mir schon seit längerem denke, ja, es ist halt vielleicht auch nicht mehr sein Spiel. So vor 10 Jahren hat er das gerettet, so gegen Agieren, es war alles geil. Aber der hat halt einfach sich wirklich ein paar schlimme Verletzungen dazwischen und er ist halt einfach fast 40, der Mann. So, da muss man halt einfach auch so, dass er sich dann da mal um diese Zehntelsekunden verschätzt, ist ja offensichtlich. Und so wie er diesen Frimpong reingemäht ist, muss man halt auch sagen, hey, so überdenk doch bitte irgendwie deine Spielweise. Vor allem, weil der Leimer halt, wäre halt da gewesen. So, da hätte es einfach nicht rauskommen dürfen, meine Ansicht. So, und ich glaube halt, dass der Kompany das nicht verändern wird.
Aber am Dienstag, also ich war, jetzt sag ich es nochmal, angepisst am Dienstag, weil das Spiel ist verloren gegangen.
Ja, aber dieses Spiel, das hätte niemals, Leverkusen weiß, weil du gesagt hast, Leverkusen war stark. Ich glaube, die Leverkusener, die sind in den Bus eingestiegen und haben selber nicht gewusst, wie sie aus dieser Nummer noch so rausgekommen sind. Ja. Die haben so beschissen gespielt und da meine ich das beschissen. Ja. So, weil, und das nehme ich auch nicht zurück, weil, hey, die haben nichts geliefert. Da war eine gute Flanke vom Grimaldo.
Ich glaube
eine gute Flanke. Ansonsten haben die Bayern mit einem Mann weniger, haben die an die Wand gespielt teilweise.
Ja, stimmt.
Die waren so gut. Die waren übers ganze Spiel die bessere Mannschaft. Die haben so dominiert. Und die haben halt einfach dieses Spielpech gehabt, dass da halt einfach diese ein, zwei Chancen nicht rangegangen sind. Aber die haben, die Leverkusener, das hat der Andrich danach auch zugegeben. Er weiß nicht, wie sie Bayern geschafft haben, aber es ist nicht aufgefallen, dass sie einmal mehr waren. So, und das ist einfach, und dann muss ich erst sagen, ja, warum gewinnen sie keine großen Spiele und so, oder wenn wir dann wahrscheinlich auch drauf kommen. Also das ist, in dem Fall war es für mich auch kein großes Spiel, weil Leverkusen war auch kein großer Gegner in dem, also die Bayern, das war so gut. Und da muss man halt einfach auch mal anerkennen, okay, es war einfach Pech, Spielpech. Eine gute Aktion bei Leverkusen hat dann irgendwie, das ist dann auch Qualität, meinetwegen. Aber ansonsten war da von Leverkusen ganz, ganz wenig. Und von Bayern Seite war es überragend, finde ich.
Also ich höre euch wahnsinnig gern zu. Ich wollte nur zu einem Punkt, den der Stefan, glaube ich, ungefähr 5 Minuten gefühlt angeführt hat, aber noch was sagen. Nämlich dieses Thema, da muss der Kompany seinen Spielstil halt anpassen für diese Spiele. Wenn ich das höre, da kriege ich ganz unangenehme Pep Guardiola-Vibes, der dann gerne mal in der Liga durchmarschiert ist und auch berauschende Spiele abgeliefert hat und ausgerechnet in so einem Champions-League-Halbfinale, wenn er Real Madrid kam oder sowas, gesagt hat, wisst ihr was, Jungs, also er hat es wahrscheinlich anders gesagt, er hat es wahrscheinlich auf Katalanisch gesagt, aber so sinngemäß, Jungs, heute spielen wir ganz anders. Und das hat quasi nie funktioniert. Also ich glaube tatsächlich, auch wenn der Kompany das jetzt schafft, diese Spiele, die weiter einzuführen und durchzusetzen, und es ist ja nach wie vor jetzt nicht so, dass die jetzt mit diesem System seit 10 Jahren unterwegs sind, sondern es ist ja nach wie vor eine relativ neue Spielidee für diese Mannschaft, in dieser Extremheit zumindest. Ich glaube, wenn das dann funktioniert und wenn das tendenziell immer besser funktioniert, wird er immer weniger dazu tendieren zu sagen, oh, jetzt kommt aber hier der BVB oder jetzt kommt PSG, jetzt ändere ich die Taktik und lasse nicht mehr hochpressen.
Das meine ich ja gar nicht. Ich meine, der Guardiola, der hat ja dann in diesen Spielen, auf die du ansprichst, teilweise wichtige Leute herauslassen, die ansonsten seine Zentrale im Mittelfeld waren. Das meine ich gar nicht. Ich verlange ja gar nicht, dass der Kompany plötzlich mit Libero spielt oder so. Aber natürlich ist dieses hohe Pressing das Kompany-Spiel, definitiv. Das ist sein Spielstil und ich glaube auch, das ist, also ich sehe das ja auch gern. Also bitte nicht falsch verstehen. Ich sehe das gern. Aber es muss doch drin sein, also das schaffe ich ja mit meiner D-Jugend, dass ich bei wichtigen Spielen denen sage, heute mal nicht so hoch drauf gehen, sondern einfach mal ein bisschen mehr fallen lassen. Schauen wir uns erst einmal an, was dagegen macht. Keine Ahnung. Also Ich meine gar nicht damit, dass er dann plötzlich statt mit Vierer, mit Dreierkette spielt oder umgekehrt, sondern dass er einfach nicht so hoch presst bei solchen Spielen, um eben, gerade wenn ich eben, ich meine, die wissen ja dann um ihre Gegner, um die gegnerischen Stürmer, wenn ich da einfach pfeilschnelle Leute in der gegnerischen Mannschaft habe, die am Ball auch noch super sind, dass ich eben da vorsichtiger einfach ein bisschen bin.
Das wird aber nicht ändern. Weil er hat selbst Leverkusen mit einem Mann weniger hat es nicht geändert.
Aber
die sind trotzdem vorne angelaufen wie die Irren.
Absolut. Ja. Und Sebastian, was du gesagt hast, der Leverkusen nicht so gut. Und ich glaube, da bin ich voll bei dir. Da hat Bayern hat ein Top-Spiel gemacht, muss ich auch sagen. Also ein Mann weniger. Aber das war so eine typische Situation, wie es jeder Fußballer kennt. Du kriegst früher rote Karte und dann können zwei Sachen passieren. Entweder die Mannschaft fällt auseinander und du kriegst eine richtige Packung oder plötzlich geht so ein Feuer durch die Mannschaft und jeder, und das war so. Am Dienstag, da hat dann jeder gerackert. Im Mittelfeld, der Kimmich und der Goretzka. Goretzka müssen wir übrigens auch unbedingt nur sprechen. Die haben geackert wie die Wahnsinnigen und ich glaube einfach, das war so ein, so eine typische Fußballgeschichte, dass das, hat man ja schon wahnsinnig oft gesehen, dass das numerisch unterlegene Team dann plötzlich so einen Spirit entwickelt. Und die Leverkusener, klar, haben nichts entgegenzusetzen gehabt. Aber man muss schon sagen, auch wenn man sich die letzten Ergebnisse anschaut, beim letzten Champions League Spieltag, da dieses 6-0 in, wo war es, wo haben sie gespielt? Salzburg kann es sein oder so, Leverkusen. Also, das war bockstark. Also die sind definitiv wieder in der Stärke wie letztes Jahr. Und ich glaube, dass die jetzt in der Bundesliga wieder ganz oben etablieren werden. Definitiv. Also natürlich kann ich Leverkusen nicht mit Barca vergleichen oder Man City oder so. Wobei Man City momentan, ja. aber trotzdem ist es schon nur eine richtig, richtig gute Mannschaft. Also das definitiv.
Ja, sind eine gute Mannschaft bestimmt. Sind auch eine der besten Mannschaften Deutschlands, aber waren es halt in dem Spiel nicht, finde ich. Also da waren sie einfach nur enttäuschend, finde ich.
Aber nochmal kurz auf das Spiel. Kane, Stichwort Kane, fällt jetzt aus. Ich glaube halt auch, das heißt, ich glaube, das ist keine allzu gewagte These, aber ich meine, es ist klar, der FC Bayern-Kader ist brutal besetzt. Also es hat eine brutale Qualität. Viele Positionen sind doppelt quasi gleichwertig gesetzt. Meine Meinung ist halt, vorne in der absoluten Sturmspitze ist das halt nicht der Fall. Also die haben schon wahnsinnig viel Offensivpower, auch ohne einen Kane. Ja. Aber diese Kaltschnäuzigkeit, dieses Knipsertum, und da rede ich jetzt nicht von irgendwie dem Tor des Jahres, was er in dem letzten Ligaspiel abgezogen hat gegen Augsburg, das 13-0 war das, glaube ich.
Ja, ja.
Wo er den Ball erst da im Sprung quasi zu sich hinter runterstoppt und dann mit dem Kopf quasi, Wahnsinn.
Ich glaube, da hat er sich nämlich ein muskelfaserisch schon zugezogen.
Das war es wert für
das
Tor.
Das auf jeden Fall nicht überlebt.
Fuß so weit oben gehabt, das
war schon. Wir kriegen den Fuß gar nicht mal so hoch, so fängt schon mal an. Nein, aber was ich sagen würde, das ist natürlich einer, den kannst du nicht 1-1 entsetzen. Also ich meine, klar, Bayern hat auch dahinter wahnsinnig viel Offensivpower, aber einen Kane vorne, dieses, den kannst du auch nicht doppelt besetzen im Kader, weil ich meine, mit wem willst du das machen?
Darf ich als Erster?
Natürlich.
Ich
Hauptsache, Kompany endet seinen Spielstil.
Ich habe die letzten, ich gehe mittlerweile wieder regelmäßig joggen. So. Und da höre ich, dann höre ich immer Podcasts. So, und dann bin ich auf den Gedanken gekommen, Mensch, ich höre mir mal einen alten Weiter, immer weiter Podcast an oder einige.
Ja, bist du narrisch.
Um mal zu sehen, was wir damals vor ein, zwei Jahren so gelabert haben. Ja, und was dann so gekommen ist und was nicht. So, und zufälligerweise trifft es jetzt genau den Punkt.
Ach, das ist jetzt unfair, dass
er da als der Levi verkauft wurde damals nach Barca. Und ich weiß nur, da ist dann aus Liverpool der Mané gekommen. Und da waren wir ja alle, da haben wir uns ja überschlagen, ja, und das ist, wir brauchen keinen festen Mittelstürmer und die werden da Kombinationsfußball spielen, alle schwindelig spielen.
Aber, red weiter, aber dann kommt das Aber.
Ja, und dann haben wir immer gesagt, naja, vielleicht so ein Mittelstürmer als taktisches Element wäre ganz gut, aber nee, man darf sich nicht mehr abhängig machen von so einem klassischen Mittelstürmer wie Lewandowski. So, du bist wieder komplett abhängig. Aber, und das ist, finde ich, das Phänomen Kane. Der Kane ist unersetzlich. Aber nicht, weil er so, also ich finde, in Kane, wenn man so das ganze Spiel beobachtet, der fällt kaum auf. Der arbeitet viel, der hilft hinten aus, was alle ehrenwert ist. Aber vorne hat er keine spektakulären Aktionen, dass er mal ein paar Leute ausspielt. Aber was halt den Kane auszeichnet, wenn er eine Chance hat, dann ist sie drin. Und da kannst du dich zu 100% drauf verlassen. Der haut die Dinger halt vorne rein. Punkt. Das ist so. Und wenn du enge Spiele hast und du hast einen Kane vorne drin und der kriegt seine Chance, dann macht das. Und wenn du einen Kane vorne nicht drin hast, wie jetzt Leverkusen, dann macht's halt keiner. Oder dann, ja, ist die Chance halt nicht so groß, dass ein Tor fällt oder nicht. Und du hast absolut wieder diese Abhängigkeit, weil du einfach bei Spielen, wo es nicht so gut läuft, hast du halt trotzdem diese Lebensversicherung Harry Kane vorne drin, der halt dann aus einer halben Chance ein Tor macht.
Ich denke, also ich kann mich auch noch ganz gut erinnern an diese Aufnahmen von damals, weil ich höre die ja regelmäßig nach. Nein, tue ich nicht.
Zum Einschlafen.
Aber genau, Stefans Stimme zum Einschlafen ist sehr schön, sehr sonor, tief, beruhigend.
Sagt übrigens meine Frau über deine auch.
Oh Gott. Ja. Okay. Vielen Dank an dieser Stelle.
Der hat so eine angenehme Stimme.
Der sollte mal einen Podcast machen.
Thomas Webel.
Danke. Das bringt es mir ganz aus dem Konzept, jetzt werde ich hier rot.
Ja, was für Werbung, gell? So Werbungen einsprechen.
Die Frage ist für was?
Sag mal, jetzt wollte ich so Nabeck.
Ich kann die Krombacher Werbung kann ich ganz gut.
Echt? Mach mal.
Ja.
Mach.
Krombacher.
Respekt.
Ich kenn's nicht.
Entschuldigung. Zurück zum unwichtigen Thema Fußball, ja, wo wir damals gesprochen haben.
Ist übrigens nicht bezahlt. War nur Spaß.
Also wir werden nicht bezahlt. Ob der Sebastian Böhm bezahlt wird von Krombacher, weiß ich nicht. Auf jeden Fall damals, was wir gemeinsam waren, natürlich. Klar, sie haben jetzt, also ich meine, es war aus der Not geboren. Du hast ja viele Jahre lang, hast du ja mit Lewandowski auch diesen absoluten Neuner da vorne gehabt, diese absolute Lebensversicherung. Dann war der halt nicht mehr da. Es war vollkommen klar, in ganz Europa gibt es wahrscheinlich maximal eine Handvoll Spieler, die diese Qualität haben auf der Neun. Und die kriegst du jetzt auch nicht für ein Appel und ein Ei. Und dann war ja eher die Überlegung, wenn sie jetzt aber viel in diesem, sag ich mal, offensiven Mittelfeld hängende Spitzen und so weiter haben und die rotieren miteinander und rochieren und alles Mögliche, das könnte richtig gut funktionieren. Und das war ja aber gedacht auf, naja, die spielen jetzt monatelang ein entsprechendes System und spielen sich da ein. Jetzt muss man ehrlicherweise sagen, seitdem Kane da ist, hast du wieder dieses System mit dieser klassischen 9. Und es ist genau wie du sagst, natürlich sind die abhängig von Themen, natürlich ja. sind die von dieser Qualität abhängig. Und der wird ja auch gesucht, der wird ja auch gefüttert mit Bällen, mit Flanken. Ich meine, so eine Flanke wie die bei diesem 3:0 gegen Augsburg, die muss ja auch erstmal kommen und da muss ein Flügelspieler auch erstmal wissen, hey, da vorne steht einer, der kann das Ding verarbeiten.
War übrigens der Leon Goretzka.
Ja, natürlich. Mhm. Wer sonst? Und das ist, glaube ich, schon der Unterschied. Natürlich sind sie jetzt wieder abhängig von ihm und deswegen ist dieser Ausfall schon echt bitter. Und ich bin aus Bayern-Fansicht ehrlich gesagt gar nicht so undankbar, dass zumindest die absolut nächsten anstehenden Spiele mit Heidenheim und Donetsk und ja gut, Mainz ist dann schon eine Hausnummer in Leipzig, aber sagen wir mal zunächst die nächsten zwei Spiele sollten sie dann doch auch ohne Harry Kane auf jeden Fall relativ souverän gestalten, weil das ist schon eine Hausnummer. Aber du hast gerade schon einen anderen Namen erwähnt, Leon Goretzka, mhm. dein Favorite.
Mhm. Ja.
Also ich finde ihn ja super, so ist er nicht.
Ja.
Weil der halt einfach ein Rackerer ist und ich habe es ja gehofft, ich glaube, also wenn ich schlau war, was ich nicht beschwören möchte.
Du bist schon schlau.
Danke, vielen Dank, Sebastian, vielen Dank.
Und noch eine schöne Stimme.
Danke, dann habe ich vielleicht irgendwann mal im Podcast auch mal erwähnt, es gab ja schon öfters beim FC Bayern diese Fälle von Spielern, die immer abgeschrieben waren zu Beginn der Saison, wo es immer geheißen hat, ja, jetzt haben wir da so viele auf der Position, wann soll denn der noch spielen? Und da gab es immer diejenigen, dann vielleicht trotzdem sie ja ein bisschen weniger Brillanz, ein bisschen weniger Talent hatten, aber gerade durch Einsatz und durch Leidenschaft und durch Kampfeswillen sich dann wieder nach vorne gekämpft haben und dann, naja, dann fällt jemand verletzt aus und dann brauchst du ihn wieder. Und ich meine, genau das war die Chance, die Goretzka jetzt hatte. Und ich glaube, man kann nur sagen, er hat sie genutzt. Besser kannst du ihn nutzen.
Ja, gebe dir recht, aber ich finde, dass beim Goretzka ein bisschen eine andere Vorgeschichte war. Goretzka, und ich glaube, da wird sie mir zustimmen, war ja einer der besten Mittelfeldspieler, ja, ich gehe sogar so weit, Europas. Ich meine, das Tandem zusammen in der Nationalmannschaft mit dem Kimmich beim FC Bayern sowieso, miteinander Champions League gewonnen, etc. pp. So. Und der ist aus mir nach wie vor völlig unerklärlichen Gründen vor der Saison komplett abgesägt worden. Ob das jetzt wirklich wieder so eine finanzielle Geschichte war, dass sie sagen, sie wollen vom Gehaltsgefüge her einen teuren Spieler loswerden. Wahrscheinlich ist es die Erklärung. Aber seit sich der Palinja verletzt hat und der Goretzka jetzt wieder spielt, überragend. Das Spiel gegen Augsburg, wo er eben dann diesen Chipball auf den Kane spielt beim 3-0. Ich weiß nicht, ob sie das Spiel... Ich habe jetzt in letzter Zeit so eine Marotte, dass ich mir immer die Spiele dann nochmal komplett anschaue. Alles natürlich für unseren Podcast.
Natürlich, du bist ja da vorbereitet.
Danke nochmal, nee, Stefan.
Ja, da, bitte, kein Problem. Aber überragendes Spiel von Goretzka. Und ich finde auch, dass er gegen Leverkusen, gut, bei dem Tunnel vom Wirtz hat ein bisschen schlecht ausgeschaut im eigenen 16er, aber ansonsten finde ich auch ganz stark. Was ich halt am Leon Goretzka so schätze, ist halt seine unglaubliche Präsenz, also seine körperliche Präsenz. Er strahlt halt so, ja, ich hab da schon immer so Xavi Martinez-Vibes bei ihm. Also der strahlt
schon. Verrückt ist er nicht.
Der strahlt das schon aus. Also der knallt schon dazwischen, auch die gelbe Karte gegen Leverkusen, da hat er halt mal ein umgemäht im Mittelfeld und so weiter.
Also der, da muss ich dir zustimmen, der verdient sich seine gelben, ja, Karten schon.
Aber dass der so mit dieser Vehemenz abgesägt wurde, vor der Saison, das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Also wenn es nicht wegen der Kohle ist, wäre der FC Bayern ganz schön bescheuert, so einen Spieler herzugeben oder auf den immer zu setzen. Wobei ich aber trotzdem sagen muss, weil es du vorhin angesprochen hast, Pavlovic, wie der dann eingewechselt worden ist, ich habe mir gedacht, oh, okay, der ist ja schon wieder so weit und so. Der war ja von der ersten Sekunde an da. Also Pavlovic, irre. Also der ist 20, oder? 20-Jähriger, diese Präsenz auf dem Platz, dieses ständig sich anbieten.
Ist 20,
und
dann, sind.
Und dann,
Tom, schau doch mal nach, bitte.
Und dann ständig, also die Bälle verteilen mit einer Selbstverständlichkeit. top. Also das ist wirklich ein wahnsinniger Spieler. Das ist wirklich, also ich war richtig, vor allem so nach so einer langen Verletzungspause. Und du hast natürlich wirklich, also du hast ein Wahnsinnsluxusproblem. Also jetzt stell dir mal vor, Pavlovic fit, Palinja kommt wieder und dann hast du noch einen Goretzka und einen Kimmich. Boah, also Top-Mittelfeld.
Ja, aber das ist, also Pavlovic ist schon nochmal eine andere Hausnummer, finde ich. Also das ist ja überragend, was der spielt. Und das war ja genau die Überlegung. Also das haben wir ja immer gesagt, also Leon Goretzka ist ein Top-Spieler, aber er hat halt auch immer so ein bisschen diese älteren, also letzten, diese vergangenen, etwas schlechteren, aus Bayern-Verhältnis mal Sicht so gesprochen, Jahre ein bisschen mitverkörpert. Und er hat halt vor allem, er hat Pavlovic vor sich, Palinja vor sich, also weil, wenn du den für die Kohle holst, dann muss der auch in irgendeiner gewissen Art, also muss der halt irgendwie auch vor Goretzka sein, finde ich. Du hast einen Kimmich da und der verdient halt einfach sehr viel Geld, und die haben halt versucht, die Bayern haben versucht, ihr Gehaltsgefüge wieder in den Griff zu bekommen, und deswegen haben die da das so kommuniziert, wie sie es kommuniziert haben. Ich fand's.
Aber der Palinja macht es ja nicht für Ablohnei, oder?
Na, ja, aber.
Und hat auch viele Ablöse gekostet. Also
was es ja noch logischer macht, dass man sagt, ja, einer muss halt wahrscheinlich dann den Verein verlassen, weil.
Aber dann, wenn ich dann vergleiche, wenn ich die Spiele mit Palinja sehe und die Spiele mit Goretzka, also da würde jetzt wenn ich jetzt morgen dann Trainer wäre bei der ersten Mannschaft, FC Bayern München, würde ich sagen, ja, Goretzka.
Ja, also vielleicht definitiv. Wird die Rechnung nochmal neu aufgemacht, kann ja sein, dass er jetzt eine Chance so genutzt hat, dass sie sagen, aber vor der Saison war das halt so, Goretzka hat, ob das jetzt berechtigt ist oder nicht, will ich gar aber nicht mal so sagen.
Waren das finanzielle Gründe?
Ich glaube ja. Ich bin jetzt auch nicht an derselben Straße, dass ich da jetzt reingehe und die sagen so, pass auf, wir erzählen dir jetzt alle unsere Interna, aber ich...
Deswegen haben wir doch eigentlich im Podcast mit.
Könnte
deswegen,
man. Ich deswegen ist immer, er eigentlich da.
Ich habe es probiert, ich bin nochmal an derselben Straße reingegangen. Könnt ihr mir bitte alle Interna sagen? Ich habe gesagt, nein. Ich habe gesagt, okay, danke. War nur eine Frage, bin wieder gegangen. Nein, es war... Aber vielleicht war er nur, weil ich es im Fanshop gefragt habe.
Vielleicht
war das der falsche Ort. Ja, also noch kurz der Gedanke.
So, du bist mehrfach ausgezeichneter Podcaster und du hättest gern Fragen an Herrn Eberl.
Das ist für einen anderen, das war was für andere Geschichten.
Brauchst du nicht sagen.
So, also, der Leon Goretzka ist auch ein ausgezeichneter Spieler, aber er hat halt einfach, also ich habe das damals schon logisch empfunden aus Bayern-Sicht, der hat halt irgendwie trotzdem die vergangenen Jahre, der hat jetzt nicht gerade Erfolg ausgestrahlt, so vor dieser Spielzeit, sagen wir mal so, ob das jetzt berechtigt war oder nicht berechtigt, aber der wurde jetzt auch in der Nationalmannschaft irgendwie abgesägt, er hat auch nicht mehr so die Top-Leistungen und so auch gebracht, obwohl er schon ein guter Spieler ist, so. Dann hat man jetzt ein paar Linien geholt, dann sagt man, okay, Pavlovic, Palinja, Kimmich. Die sind eher für uns gesetzt, also muss Goretzka gehen. Und es wurde genauso kommuniziert. Und da hat es für mich schon halt so eine finanzielle, also erstens halt mal so eine, dass man sagt, man will keinen Ärger provozieren, weil ein Spieler eigentlich dieser Güteklasse, der beschwert sich ja eigentlich. Da kann man sagen, Leon Goretzka hat da bewiesen, also das Gegenteil bewiesen, weil er halt einfach echt anscheinend einen richtig guten Charakter hat, wo man sagt, okay, krass, dass der das einfach so aussitzt. Das war ja auch dann teilweise schon ein Spieler von diesem Format, was der über sich auch lesen musste und so und anhören musste. Das muss man erstmal auch aushalten, dass man das einmal nicht der Kragen platzt, finde ich. Also das ist schon krass.
Aber glaubt ihr, es sind ja, wie der Goretzka jetzt so auf die Bank verbannt worden ist, sind ja dann Gerüchte aufgekommen, dass, weil er halt auch ein meinungsstarker Spieler ist, der sich zu AfD und anderen Themen äußert regelmäßig, dass man ihn ja so ein bisschen mundtot machen wollte. Glaubt ihr, dass an so einer Theorie was dran ist? Tom, ich meine, du bist doch auch bekennender Goretzka-Fan. Sag mal du jetzt was dazu.
Findest doch die AfD auch toll? Tom?
Goretzka-Fan, ich bin Goretzka-Fan. Ja, bin ich tatsächlich, weil ich auch diesen Spieltyp wahnsinnig gern mag, diesen Box-to-Box-Spieler, diesen klassischen Achter, find ich Hammer. Und der Einsatz, den der immer zeigt, und das der Engagement, das ist brutal. Tatsächlich ist ein Gedanke, man hat ja jetzt gesehen am Saisonverlauf, diese zentrale Mittelfeldstelle doppelt besetzt zu haben, ist jetzt vielleicht kein unnötiger Luxus, weil dann verletzen sich zwei, lass mal die Pavlovic und Palinha heißen, und dann hast halt immer noch zwei, die auch gegen Barcelona und gegen PSG spielen können. Das ist halt schon nochmal ja, ziemlich wichtig, weil ich meine, wenn das jetzt nicht der Fall gewesen wäre, wenn jetzt noch gehabt, dann hätte Leimer da auf die Stelle wahrscheinlich wieder wechseln müssen. Gut, kann er dann auch, dann fehlt er aber wieder woanders. Also schwierig. Also deswegen glaube ich, dass das doppelt besetzt ist, finde ich schon mal erstens ziemlich gut. Zweitens glaube ich, ehrlich gesagt, so vom Company, ich meine, kennen jetzt alle persönlich an Vincent, ja? Kennt der, glaube ich, keiner von uns persönlich.
Der Vincent.
Der Vincent. Vincent weiß ja mehr. Und ich glaube vor allem, dass dem das ehrlich gesagt alles relativ wurscht ist, was da am Vertragsgedöns im Hintergrund ist. Ich glaube erst recht, dass dem Goretzkas meinungsstarkes Auftreten total egal ist. Den schätze ich schon so ein, wenn der seine Leistung bringt, der Goretzka. Und wenn der dann da ist und wenn der fit ist, dann wird er den spielen lassen. Ob er sich jetzt öffentlich gegen die AfD positioniert oder nicht, ist, glaube ich, im Company am allermeisten wurscht.
Ja, aber ich bin gespannt, was er jetzt macht. Ich meine, der Goretzka hat jetzt die letzten Spiele, also von Anfang an ran durfte.
Das, ganz kurz noch den Satz.
Pavlovic wieder da.
Ganz noch den Satz Ende führen. Pavlovic ist tatsächlich für mich nochmal eine andere Hausnummer, weil der natürlich gerade auch im Spiel nach vorne nochmal so was Erfrischendes noch dazu reinbringt. Das hat ein Leon Goretzka, das hat er auch nie gehabt, der Leon Goretzka. Ja, ich meine, ich würde ihm zwar total wünschen, dass ein, zwei von seinen Hammer-Fernschüssen mal ihr Ziel ins Tor finden. Das wäre schon cool für ihn. Pavlovic ist nochmal was anderes, aber ich glaube ehrlich gesagt auch, wenn Leon Goretzka auf einem höheren Level ist, auch im Training und vom Spiel her wie ein Palinha, dass am Company das total wurscht sein wird, für wie viel 800.000 Millionen Euro der Palinha, ne? Wie viel waren es? 40 Millionen, wie fast haben es zahlt?
Ja.
Also ich glaube, dass denen das wurscht sein wird, für wie viel Geld die den geholt haben, wenn Company sieht, Goretzka ist einfach besser in Form wie Palinha, dann wird Palinha auf der Bank sitzen.
Also zu dem einen Punkt, ich glaube, dass es ihm, dass es also nicht sein Schaden war, dass er sich da über Politik und so äußert. Also diese Aussagen von ihm sind ja alle top. Würden wir jetzt auch alles unterschreiben. Und ich glaube auch der FC Bayern mit seiner Historie hat nichts dagegen, wenn er sich gegen Rassisten und so positioniert und gegen die AfD auch verbal schießt als Fußballer, sage ich jetzt mal so. Das ist, ich glaube, da das wird auch begrüßt und auch von einem deutschen Nationalspieler und so wird auch sowas, glaube ich, mal erwartet. So, finde ich alles okay und es ist eher Vorteil für ihn als Nachteil, würde ich jetzt mal so behaupten. Weil das ja auch jetzt nicht, also er kriegt ja auch sehr gutes Echo dafür, also auch medial und so.
Ja, aber ich glaube, dass schon von den AfD-Anhängern und Co., dass da ziemlicher Shitstorm auf dem FC Bayern generell auch losgegangen ist.
Das da würde ich mir aber als Bayern-Fan wünschen, dass es der FC Bayern aushält und sich da einfach positioniert. Ja, und
nee,
einfach.
Nee, ich sag bloß, ich kann mir es gut vorstellen, also sowohl auf ihn, auf dem Goretzka persönlich, als auch auf dem FC Bayern so ungefähr unter dem Motto, was beschäftigt sie, warum heute halt nicht,
war die ja so,
spielt Fußball, genau, und so weiter.
Diese üblichen Bemerkungen mit, hey, der soll dribbeln und ansonsten die Klappe halten, natürlich gab es die. Und eine Schande für einen deutschen Nationalspieler und damals auch mit der Regenbogenbinde oder seine Gestik im Länderspiel gegen Ungarn und so weiter. Natürlich gab es da Leute, die das total doof finden und die finden, das sind hier bezahlte Zirkusgladiatoren, die bitte eine gute Unterhaltung bringen sollen und ansonsten sollen sie bitte ihre Klappe halten. Und Goretzka ist halt genau, also nicht bereit, genau das zu machen. Aber nochmal, das hat ihm im Verein nicht geschadet. Das wird ihm unter Company nicht schaden. Das hat ihm in der Mannschaft erst recht nicht geschadet. Und jetzt einmal bei zumindest einem guten Teil in der aktiven Fanszene des FC Bayern, die ja auch sehr politisch aktiv sind, die sich sehr stark positionieren gegen Fremdenfeindlichkeit, gegen Rassismus und so weiter, hat es ihm, glaube ich, eher auf einen Sockel gestellt und einen kleinen Heldenstatus verpasst.
Denke ich auch, ja.
Deswegen, naja, glaube, wenn der seine Leistung bringt, und das tut er, wenn er fit ist, dann bringt er seine Leistung, dann wird er immer wieder spielen.
Ja, da bin ich mir eben nicht so sicher. Das war jetzt auch schon eine Ausnahmesituation, dass ich so viele spiele. Also es war auch jetzt keine andere Wahl eigentlich mehr. Also
naja, aber zwei,
das meine ich jetzt gar nicht so böse, wie es klingt. Also der Company, glaube ich, dem ist es relativ wurscht. Der weiß auch ganz genau, dass der Leon Goretzka ein Top-Spieler ist und er wird den auch, also der stellt den auch gerne auf. Er hat halt ja eigentlich nur gesagt, da gibt's halt genügend Leute und er findet, die haben halt die Nase vorne und deswegen, hey, du bist irgendwie deutscher Nationalspieler, das ist so ein Kaliber, du bist ein Spieler von so einem Kaliber, du musst einfach, also ich würde dir raten zu gehen, so. Und wenn sich jetzt auch keiner verletzt hätte und so, dann hätte er jetzt auch nicht gespielt. Muss man auch sagen.
Ja, ja.
Und er hat auch seine Chance genutzt, ja, aber muss auch aus Leon Goretzkas Sicht schon sagen, es ist schon sehr mutig und er muss jetzt dann auch mal eine Entscheidung treffen, weil, also klar, er kann die Situation beim FC Bayern so, es ist ja charakterstark und er präsentiert sich ja wirklich von bester Seite als Musterprofi, sag ich jetzt mal. Und klar, er kann die Situation aussitzen, wird da gut verdienen, wird ihm jetzt zum Beispiel bei seiner Nationalmannschaftskarriere nicht großartig weiterhelfen. Also er muss dann schon auch, glaube ich, für sich entscheiden, ab wann ist der Punkt gekommen, will ich vielleicht nochmal zu einer WM in die USA mit, dann muss er dann, also habe ich da die Perspektiven beim FC Bayern noch? Also irgendwann, glaube ich, ist dieses Ding auch, hat sich auch ein bisschen so auserzählt, dass er sagt, ja, Musterprofi und cool und so, aber wenn er halt nicht spielt, dann wird er halt in der Nationalmannschaft keine Chance mehr haben. Er muss halt irgendwo wahrscheinlich jetzt dann zu einem Bundesliga-Team oder einem anderen guten europäischen Team wechseln, wo man sagt, da kann er wirklich nochmal durchstarten und eine Position begleiten, wo man sagt, da ist er Führungsspieler auch und so.
Also während es mir jetzt vor Leverkusen so gegangen ist, dass ich mir dachte, scheiße, Kane ist nicht dabei. Also da habe ich schon ein bisschen schlechte Gedanken gehabt, weil man eben aus genannten Gründen, dass mir unser Topscorer fehlt. Habe ich aber jetzt vom Goretzka aufgrund der letzten Spiele, wo er dann von Anfang an gespielt hat, ich habe mir nie gedacht, Mist, Pavlovic nicht dabei und Palinja nicht dabei, sondern ich mir gedacht, oh cool, Goretzka, der macht das schon. Also und auch dann jetzt nach diesen Spielen, wo er von Anfang an gespielt hat, wo man dachte, ja, hey, top. Also er war einer der auffälligsten Spieler. Ich fand auch diese Selbstverständlichkeit, wo er dann auch sofort wieder diese Führungsrolle übernommen hat im zentralen Mittelfeld, die fand ich auch sehr bewundernswert. Also ich bin da auch voll bei dir. Also was der Kerl dann aushalten hat müssen die letzten Monate und wie er sich dann präsentiert hat, also dass er gar nichts, dass er nicht rumgemotzt hat, da haben wir schon andere im Verein gehabt, die viel jünger waren und noch nichts vorher geleistet hatten. Und dann in der Startelf steht und so performt. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht, wenn er jetzt tatsächlich wieder auf die Nachrückerposition 3 rückt hinter Palinja und Pavlovic, dann klar, dann muss er wechseln. Dann muss er gehen, weil dann macht er, ich meine, er ist ja, wie alt ist er, 30 oder so, also der ist ja noch im besten Fußballeralter. Das wäre ein Wahnsinn, wenn er jetzt nach diesen starken Auftritten wieder ins dritte Glied zurückrutscht und er bleibt dann trotzdem, nee, also dann geht er wieder, was weiß ich. Also Union Berlin war, ist einmal ein Gerücht aufgekommen, wobei, ja, ich glaube da, ich würde an seiner Stelle, ich würde, keine Ahnung, Premier League gehen oder so. Gibt es da bestimmt irgendeinen Verein, denke, der da...
Gibt es da genügend?
Ja, glaub, ja.
Ich denke
neues vor allem, Abenteuer, neue dass, Sprache.
Ja, also ich denke auch, dass die Bayern jetzt nicht gerade die fürstlichste Ablösesumme für ihn haben, also weil sie wollen ja, also wenn das jetzt alles so stimmt, wie wir das jetzt so aufstellen, unsere Theorien, wollen sie ja vor allem ihn mal von der Gehaltsliste runter haben, was ja diese eine, wohl eine der, ja eine Agenda für einen Eberl ist und für einen Freund, das alles wieder irgendwie ein bisschen in so realistischere Verhältnisse zu bringen und so. Und dass man sagt, man hat jetzt auch nicht mehr so viele so krasse Spitzenverdiener.
Aber ja. ich als Bayern-Fan fände es extrem schade, wegen der genannten Gründe, weil er eben wirklich ein Spieler ist, von dem man einen Eindruck hat, er identifiziert sich mit dem Verein. Ich kann mich erinnern, diese Bayern-Doku, die ja vor ein paar Jahren mal gelaufen ist, da hat er doch auch gesagt, also er wohnt eben nicht im Promi-Viertel, sondern er wohnt irgendwo in einem Ortsteil von München. Wo, also ein extrem sympathischer Spieler, meinungsstark, sagt seine Meinung zu verschiedenen Themen, wo es meiner Meinung nach auch wichtig ist, dass sich eben Leute in so einer Position äußern. Also ich fände es sehr schade. Also es ist für mich eine Integrationsfigur beim FC Bayern,
definitiv. Aber wenn das stimmt, was man da gelesen hat, er hat die Wechselfreigabe für den Winter, seine neuen Berater scheinen das auch zu forcieren und anscheinend, da laufen gerade heute ja Meldungen über den Ticker, dass der FC Bayern schon an einem Nachfolger für Goretzka interessiert ist, nämlich an dem Tom Bischoff von Hoffenheim. Also so wie es ausschaut, wird es in die Richtung gehen. Aber ich glaube tatsächlich, solange er da ist, wird er spielen, solange er da ist, wird er seine Chance haben. Und solange er da ist, ehrlich gesagt, also da muss Palinja auch erstmal vorbei. Also das muss er durch Leistung auch erstmal rechtfertigen. Aber
es bleibt jetzt wirklich spannend.
Es bleibt spannend auf jeden Fall.
Palinja, glaube ich, ist auch schon wieder im Lauftraining, oder? Ebenso wie Kane übrigens. Also der wird vielleicht womöglich heuer nochmal zum Einsatz kommen oder fitzer.
Vielleicht gegen Leipzig das ist das letzte Spiel vor Weihnachten.
Dann ist wirklich, wird es sehr spannend, was er macht, der Kompany.
Ja, wunderbar. Dann haben wir im Vorgespräch auch schon ganz kurz drüber geredet und ich fühle mich einmal mehr wie vor der aktuellen Champions League Saison, dass ich eigentlich überhaupt keine Ahnung habe, um was es da geht. Und einmal mehr setze ich drauf, dass Stefan Pohan nämlich aufklärt. Club WM. Ja, was ist das jetzt schon wieder?
Ja, ich bin ja selber, ich habe das, die Meldungen sind gestern aufgeploppt und mir ist genauso gegangen. Ich habe mir gedacht, what? Also Club WM, was ist jetzt schon wieder so? Und vor allem, was auffällig war, das wird ja gehypt ohne Ende. Also sämtliche Bayern-Verantwortlichen als auch die Spieler sind ja voll des Lobes. Ja, eine super Hammergruppe und tolle Herausforderung, wo ich mir immer denke, okay, also ich gehe jetzt, also man kann halt wahnsinnig viel Kohle verdienen. Und in Zeiten, wo die Spieler ja vehement sich dagegen wehren, dass sie da so verheizt werden, hast du ja jetzt nochmal so ein Riesenturnier vom 15. Juni bis 13. Juli in den USA. Kommt ja auch noch dazu, USA musst rüberfliegen, Zeitumstellung etc. Also in Zeiten,
gut, ich glaube, sie fliegen einigermaßen komfortabel.
Nee, das, aber das ist ja die Zeit, wo sie normalerweise eben keine EM, WM haben für die Nationalelf und pausieren könnten. Also du hast insgesamt 8 Vorrundengruppen mit jeweils 4 Teams und Bayern hat eben gestern. In die Gruppe von Bayern ist Benfica Lissabon, die Boca Juniors aus Argentinien und Auckland City aus Neuseeland gelost worden. Und da sind dann alle Verantwortlichen abgegangen. Ja. Also toll und tolle Herausforderungen. What?
Ja, das ist Auckland natürlich City, für die PR-Sicht, das ist natürlich ja. Der Jackpot, wenn du da mit dabei bist, weil du spielst halt einfach. Du spielst ja gegen genau diese Mannschaften aus diesen Ländern, wo sie alle immer hinfliegen im Sommer. So,
also das ist ja
viel, also aus Trikotverkaufssicht und aus das war ja der absolute Hammer.
Das war ja, Tom, weil du gefragt hast, in der Vergangenheit war das ja immer so, ich glaube, dieser Weltpokal dann, also
den. Ja gut, aber es war halt auch ein Spiel, gell?
Das war ein Spiel. Ja, aber das war jetzt, die letzten Jahre war es schon größer. Also ich kann mich erinnern, Bayern hat es zuletzt 2013 und 2020 gewonnen. 2020 war es dann so ein kleines Turnier. Das ist, kann mich erinnern, sogar im Free-TV übertragen worden. Da haben sie dann 1-2 Vorrundenspiele gehabt und dann das Endspiel. Ja, und jetzt hast du halt die Vorrundengruppe. Die ersten beiden setzen sich dann durch und dann hast du K.O.-Spiele bis zum Finale. Also es ist extrem aufgeblasen worden. Was aber auch sehr interessant ist, ist, dass die FIFA für die Zeit vor dem Turnier die Abstellungspflicht für die Vereine zu den Nationalmannschaften aufgehoben hat. Und in der Zeit ist zum Beispiel unter anderem der Gold Cup in Kanada und die U21-EM. Das heißt, viele Spieler kommen jetzt in diesen, Fonzie Davis zum Beispiel, könnte mit Kanada den Gold Cup spielen oder mit Bayern die Club-WM. Dann, ich denke, Mathis Tell ist ja nur U21 Frankreich. Spielt er da noch? Also ich
Also der Olise auch, ja. Mhm.
Und auch
der Olympia haben sie mitgespielt.
Von den deutschen Teams ist er nur Dortmund dabei, da betrifft es. So Leute wie Maxi Bayer zum Beispiel, die könnten auch 21 EM spielen oder eben dann die Club-WM. Und was auch noch ganz pikant ist, finde ich, sie haben eine extra Regelung getroffen, die FIFA, dass, weil das ja direkt in die Wechselfrist reinfällt. Also dass ein Spieler, der jetzt dann nach dieser Saison in den Verein wechselt, darf jetzt nicht in der Vorrunde dann für den Verein spielen und dann vielleicht in der K.O.-Runde für den nächsten Verein, sondern da gibt es dann wieder eine Sonderregelung, dass der dann trotzdem für einen alten Verein spielt, also ja.
Aber sind wir uns einig, dass es eine Marketingmaschinerie ist?
Absolut.
Ach, ich finde es irgendwie, ich verstehe alle Argumente dagegen. Ich habe da auch vollstes Verständnis dafür, ich finde es aber irgendwie trotzdem cool.
Also in meiner Brust schlagen da tatsächlich auch zwei Herzen. Auf der einen Seite, auf der rationalen Ebene, denke ich mir, boah, scheiße, wieder eine Marketingstrategie und jetzt haben sie schon eine extrem aufgeblähte Champions League mit dieser riesigen Gruppenphase und dann spielen sie die Saison und
ich finde aber dieses Ligasystem eigentlich auch ganz cool.
Ja, aber es sind einfach, mir geht es nur um die Anzahl der Spiele und dann hast quasi das alles hinter dir und dann kommt das nächste und dann diskutieren wir die ganze Zeit darüber, dass die Spieler überspielt sind und dass sie zu verletzungsanfällig sind und so weiter. Das finde ich ein bisschen schwierig. Ich habe auch so ganz unangenehme Vibes da, wenn ich so zum Beispiel an die Uli Hoeneß Biografie beziehungsweise an Elf Leben vom Max denke, von Max Ost, so diese Geschichten so aus den 70er, 80er Jahren, wo dann die Vereine, so auch der FC Bayern, entweder gegen Gage über die Dörfer getingelt ist oder dann auch irgendwann diese Reisen gemacht haben.
Vor allem der FC Bayern.
Wie so eine reisende Zirkustruppe gegen quasi immer korrekt versteuertes Geld in Aktenkoffern.
Aber Tom, Bayern gegen Boca Juniors.
Also das schon cool. Wollte gerade sagen, zwei Herzen schlagen in meine Brust. Das andere ist tatsächlich dieses Thema, dass sie halt mal gegen Vereine spielen, gegen sie nicht so in den letzten 10 Jahren schon irgendwie 48 Mal gespielt haben, sondern keine Ahnung, auch gegen Auckland, gegen Boca Juniors. Benfica, muss ich ehrlich sagen, gut, die hast jetzt in der Champions League auch ab und zu, das ist nicht das ganz große Neue. Also diese Vergleichbarkeit von den Ligen, die normaler, von den Teams, die normalerweise überhaupt nicht gegeneinander spielen, das ist schon auch wieder was, wo ich denke, so, da habe ich dann wieder so Vibes wie irgendwie bei einer WM, wenn irgendwie in der Vorrunde, keine Ahnung, Japan gegen Kamerun spielt. Das sind dann so Spiele, die ich mir dann auch wahnsinnig gern anschaue, ohne jetzt Kamerun oder Japan-Fan zu sein, weil ich einfach gespannt bin, wie das funktioniert und wie die gegeneinander, wie die aufeinandertreffen. Also ich bin da ein bisschen zwiespaltig, ehrlich gesagt.
Also vielleicht eine Bemerkung nur dazu, weil du den Vergleich zu früher gezogen hast. In solchen Rückblicken, in solchen Biografien lest du dann einmal leicht raus, dass eben die Bundesliga-Kader oder die Mannschaftskader aus den 70er Jahren, das waren ja dann gerade mal so 15 Spieler und du hast bei weitem nicht so viel wechseln können. Das heißt, da war die Belastung eigentlich ja noch viel, viel höher, wenn du sagst, du hast nicht diese medizinische Betreuung gehabt. Also Gerd Müller hat, glaube ich, mal mit einem Schienbein oder mit einem Wadenbeinbruch 5 Spiele gemacht, weil es irgendwie gedacht um diese Zerrung, da war einfach ein Masseur dabei, kein Arzt, nix. So, wenn diese Belastungsgeschichte, wenn man die jetzt mal außen vor lässt, ich finde die auch sehr problematisch und ich glaube, man sieht es ja auf allen Ebenen, Nationalmannschaft und Clubs, das wird immer weiter aufgeblasen. Irgendwann einmal wird diese Blase zerplatzen und du hast halt dann zig Verletzte. Aber wenn man das mal trotzdem weglässt, ist natürlich eine interessante Geschichte. Und mir ist zum Beispiel auch so gegangen, als bei der Nationalmannschaft was spielen sie jetzt da in Confederations Cup heißt da, oder? Nationalmannschaft?
Nations League?
Nee, was Nations League. Wie komme ich auf Nations League? Da war ich am Anfang, wie das eingeführt ist, wo man dachte, Käse, interessiert mich nicht. Ich will die guten alten Freundschaftsspiele vom Frühjahr, die aber dann meistens immer stinklangweilig waren, weil sich alle ausgeruht haben. Und da finde ich, da habe ich bei mir als Fan, als auch bei den Spielern, bei den Nationen entdeckt, dass die immer mehr an Bedeutung gewinnt. Also die Vereine oder die Länder sagen jetzt nicht mehr, naja, Nations League, ja, doch scheißegal, sondern die nehmen das richtig ernst. Und ja, und ich wirf jetzt auch mittlerweile auch mal einen Blick auf die Tabelle, wer ist da in der zweiten Liga. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das mit dieser Club-WM vielleicht auch so ist. Es war schon immer so ein cooles Zuckerl, finde ich, weiß nicht, wie es euch gegangen ist, wenn die Bayern dann die Champions League gewonnen haben und dann haben sie auch noch den Weltpokal gewonnen. Also das war dann schon mal so das Sahnehäubchen obendrauf für mich, wo ich mir gedacht habe, ja, cool.
Da war mir immer so wurscht wie sonst nur was. Das war für mich immer gefühlt so Operettenspiel.
Ja, natürlich war es
jetzt. Ist es ja auch.
Das ist ja ähnlich wie der Liga Cup am Anfang von der Saison. Aber es ist halt cool, wenn dann, das macht halt dann so eine Champions League Saison nochmal perfekt, wenn es einen Weltpokal gewinnt, wenn es dann die beste Mannschaft ist. St. Pauli hat sie dann mit Weltpokalsieger bis Sieger.
Gut, jetzt sind da aber bei dieser Club-WM diverse Mannschaften dabei, wo man, glaube ich, kein Prophet sein muss, dass die jetzt halt mit der Titelvergabe eher nichts zu tun haben, sondern dass wir eher so das Phänomen haben werden wie in der alten Champions League-Logik, dass du so diese Mannschaften hast, die halt irgendwie von 6 Spielen einfach 6-mal verlieren, jeweils zu 0, weil sie einfach nicht mithalten können. Aber gut, vielleicht muss man es sich am Ende des Tages mal anschauen, bevor man eine Meinung dazu äußert.
Ach, Tom, ich habe da eine Idee. Ich will zum Beispiel einfach wissen, welche Trikots hat denn Auckland?
Ja. Und dann?
Ja, dann sehe ich es und dann kann ich, das kann ich mal 20 Minuten, kann ich mich da mit den Trikots beschäftigen.
Ich hätte gerne ein Trikot von Auckland.
Echt? Schon die cool aus?
Ja, ich weiß es nicht, aber ich fand es ganz cool, mal so mit so einem Trikot rumzulaufen. Also ich laufe ansonsten eigentlich nie mit Trikots rum. Nee, aber Tom, Champions League hast du ja auch deine Mannschaften, die seit zig Jahren spielen. Ich weiß noch, in der Hitzfeld-Zeit hast du immer Göteborg gehabt. Die war halt immer nach der Vorrunde.
Einfache Gegner für Bayern, Arsenal.
Immer nach der Vorrunde Schluss. Klar, aber, und du wirst auch die alten Bekannten wieder treffen in den K.O. spielen, aber du hast dann vielleicht trotzdem auch ein paar Südamerikaner dabei.
Das ist natürlich das Spannende, das stimmt schon.
Das wird spannend. Also ja. Gerade die Boca Juniors, kann man schon vorstellen, dass jetzt in der Gruppe von FC Bayern sich die Boca Juniors und der FCB durchsetzen.
Wen haben Dortmund nochmal erwischt?
Oh, da erwischt mich jetzt kalt.
Die haben doch auch irgendeinen Brasilianer, glaube ich, oder?
Eine relativ einfache Gruppe, hat es aber geheißen. Das habe ich in Erinnerung. Also ich glaube, die einzigen schwierigen Sachen oder ja, die ein bisschen spektakulären Sachen ist, Man City ist, glaube ich, zu Juve in die Gruppe gelost worden. Aber Dortmund, soweit ich mich erinnern kann, hat eine relativ einfache Gruppe. Aber ja, einfach eben dann nicht die alten Bekannten aus der Champions League wieder zu sehen, sondern vielleicht einmal eben ein Team aus Südamerika oder ja, vielleicht sogar aus Australien oder so, wo man dann auch wieder.
Machen wir noch gleich mal Service, oder? Laut einer Seite namens FIFA.com.
Schon mal gehört, ja.
Also, lesen wir doch einfach kurz mal. Gruppe A: SE Palmeiras, FC Porto, Al Ahly und Inter Miami. Ich glaube, solche Clubs wie Al Ahly, die sind schon auch, darf man nicht unterschätzen. Das sind also, glaube ich, der FC Bayern Nordafrikas, oder? Ist da so ein bisschen ihr Spitzname, so Rekordmeister auch und so. Al Ahly ist so Ägypten, oder?
Du wirst das wissen.
Ich glaube, Rekordmeister Ägypten, glaube ich.
Inter Miami ist Messi.
Messi, das ist natürlich schon auch, auch cool. Gruppe B: Paris Saint-Germain, Atletico Madrid,
boah,
Botafogo und die Seattle Sounders. Mhm. Ja.
Al Ahly ist aktuell der sechste in der saudi-arabischen Liga.
Aber ist Ägypten oder?
Nee, Saudi-Arabien.
Ach, Saudi-Arabien, wer ist denn dann Ägypten? Also, aber auch für uns sehr spannend, wie man hört, ne? Also alles. Moment, Gruppe C, FC Bayern, Auckland, Boca Juniors, Benfica, genau. Dann Gruppe D, Flamengo. Dann Tunis, also der Sportverein aus Tunis.
Flamengo.
Esperanza Sportiva de Tunis.
Flamengo zum Beispiel auch, super interessante Mannschaft aus Brasilien. Kann man durchaus vorstellen, dass die weit kommen in der K.O.-Phase.
Ja, Chelsea und Club Lyon. Ich weiß gar nicht, wo der Club Lyon angesiedelt ist.
Goretzka? Nee, keine Ahnung.
Habe ich noch nie gehört. Und ich bin schon sehr, also fußballerisch würde ich jetzt sagen, schon also interessiert.
Lyon? Also nicht Frankreich Lyon?
Nein, Lyon. Also
ach,
mit
Lyon. Ach, wieder.
Nein, mit ach, wir haben mal Akzent Ahnung, auf dem O.
Ja, aber das ist doch interessant. Deswegen, das ja, wird total. Das schon. Dann
ist jetzt Gruppe E, ganz witzig, der Sebastian Lava. Liest jetzt gerade aus seinem Handy die Nachrichten vor und der Tom, der googelt sich einen ab.
Ja, aber das ist doch, ich finde das irgendwie schon cool. River Plate, Urawa, Monterrey.
River Plate, ja, ist auch interessant.
Und Inter Mailand, Gruppe F, Fluminense, Dortmund, Ulsan HD und die Mamelodi Sundowns.
Naja, das
Gruppe G.
Also so viel zu Dortmund, einfache Gruppe, also bis auf den ersten. Was war der erste Name?
Dortmund, Fluminense.
Fluminense,
das ist das
prominenteste HD und Team.
Mamelodi, Sundowns. Mhm. Ja, also dann Manchester City, Wydad Al-Ain, Juventus und Gruppe H, Real Madrid, Al-Hilal, Pachuca und FC Salzburg.
Also, welches ist der Ronaldo-Club?
Ist nicht dabei, Al-Nassr.
Ist nicht dabei.
Okay. Glaube ich, ja.
Was mich ja auch gewundert hat, also du qualifizierst dich ja damit, wenn du eben auf deinem Kontinent die Champions League gewonnen hast. Und ich glaube, die letzten vier Jahre, die Titelträger der letzten vier Jahre und die besten Teams der letzten vier Jahre. Und das aus Europa RB Salzburg dabei. Also das hat mich jetzt irgendwie, RB Salzburg?
Die haben doch. Vielleicht haben wir was verpasst.
Ja, aber die, also.
Ich habe gestern wieder gehört, haben wir einen super Christkindlmarkt. Was nicht? Die Mozartkugeln gab es auch, hat jetzt Todestag gehabt, der Wolfi. Also keine Ahnung, ich weiß nicht warum.
Ja, aber,
aber genau, sagen wir uns mal ehrlich.
Ali SC ist der einer der berühmtesten ägyptischen Vereine in Kairo beheimatet. Al-Ali.
Al-Ali.
Okay. Al-Ali SC.
Dann gibt es da zwei.
Ja. Also, ja, ich hab jetzt gedacht,
bestimmt da coole Trikots.
Also habe ich auch mal eine Reportage so gesehen. Also wirklich eine sehr erfolgreicher Verein und so. Und wirklich, und also ich finde das spannend.
Ich bin mir immer nicht sicher, ob du das ernst meinst oder nicht. Meinst du gerade ernst?
Ja, meine ich ernst. Ja,
okay. Tom zeigt gerade seinen Laptop
zum
Sebastian. Ali in Saudi-Arabien.
Wir werden es
mitkommentieren.
Aber es ist, Rekordmeister aus Ägypten und so. Da habe ich, okay. Ich habe gedacht, das sind die. Und das sind ja auch, solche Mannschaften darf man dann auch unterschätzen. Die dann, die haben nämlich, glaube ich, auch sehr viele gute Spieler, die und sind, glaube ich, auch eingespielt wahrscheinlich und so. Und
jetzt, wo wir keine Phrasensau mehr haben, es gibt ja keine kleinen Teams mehr.
Ja, aber
ja, ich finde das irgendwie cool.
Aber es wird trotzdem irgendwo interessant. Ich habe bloß.
Also jetzt haben wir quasi die Nations League, haben wir die aufgeblähte Champions League, haben die Club-WM. Was kommt da noch?
Ja,
gibt es noch irgendeinen Monat, wo es
FIFA und UEFA, die können alles machen, was wollen. Hauptsache, der Manuel Neuer balanciert sein Spiel endlich aus.
Und übrigens, was auch nicht...
Ein wunderschöner Ringschluss. Mal schauen, ob der Stefan drauf einsteigt.
Das sage ich gar nichts mehr dazu. Nee, aber was auch noch interessant ist, DAZN hat sich die Übertragungsrechte gesichert, aber ich habe gelesen, dass du kein DAZN-Abo brauchst, um die Spiele zu sehen. Also das
hat mal eine Logik.
Warum sprichst du das DAZN aus?
So ein französischer Anbieter, was doch?
Das ist doch...
Scherz.
DAZN.
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 In DAZN. Glaube ich, es kommt von In the Zone.
The Zone.
Nicht das Zone.
Oder wie Sportredakteure sagen, Datsen.
Datsen.
Datsen. Machen wir Datsen.
Gut. So,
ich dachte, du weißt ja mehr als ich.
Nee.
Oder ich, nur ich boppel, das Französische.
Ich boppel das halt nach, wo sie meistens am Fernseher höre. Und da sagst du doch meistens immer Danson. Nicht? Okay.
Was ja, was wurscht. Schaust du da immer in Frankreich? Schaust du französische Sender an?
Logisch. Nee.
Aber haben wir heute sehr geklärt. So mit leichtem Blick auf die Uhr. Gibt es noch irgendwelche ganz drängenden Themen, die wir unbedingt heute besprechen müssen?
Also ich habe
alles
gesagt.
Ja, das Hauptversammlung ist noch. Ist da was zu erwarten? Am Sonntag? Also übermorgen?
Ja, da wird's.
Nee, ja doch, übermorgen.
Glaubt ihr, dass da voll kommt?
Also Gedenken an Franz Beckenbauer ist eine Sonderausstellung geplant.
Aber das wird jetzt, glaube ich, kein großer Streitpunkt werden, dass man Franz gedenkt.
Und wenn dann können wir das bei der kommenden Folge dann zum Thema machen mit hoffentlich einmal wieder Fabian Leb, der dann wahrscheinlich wieder irgendwie Brazzo die Schuld gibt an allem.
Fabian Leb, der Uli Hoeneß unseres Podcasts, also der ehemals große Mann, der sich jetzt immer weniger sehen lässt.
Also ich glaube auch nicht, dass so hoch hergehen wird wie jetzt die vergangenen Jahre schon mal. Die Bayern haben, glaube ich, eher vor, so Rekordzahlen zu verkünden. Also mittlerweile mit 63.000 Mitgliedern, mitgliederstärkster Verein der Welt und auch Rekordumsatz, 900.000 Euro.
Seinem vergönnt?
900.000, sicher?
900 Millionen.
Das ist ja kein Unterschied.
900 Millionen, genau. Und die Milliardengrenze ist auch nicht mehr utopisch.
Mit der
900.000, da kannst du nicht nochmal ein Haus hinstellen. Halt's doch.
Das stimmt.
Gut, dann würde ich sagen.
Okay. Also ich finde, wir sind sehr prägnant eingestiegen und haben dann auch und sind dann auch ein bisschen experimentell in die große weite Welt des Fußballs entschwunden am Ende, wo auch für uns einiges neu
man
war.
Man muss mal was ausprobieren.
Ganz toll.
Ja. Und das nächste Mal 5 Kaffee vorher trinken, gell?
Warum war ich jetzt so abgeputscht oder was?
Nein, der hat davor schon andere Podcast-Aufnahmen gehabt.
Ja, ich war warm gelabert.
Da hat er für seinen anderen Podcast, einen seiner anderen Podcasts, was gemacht.
Preis gekrönt schon wieder?
Ach, der hat doch für alles irgendwelche Preise gewonnen.
Könnte man nicht versuchen, ihn mal vor den Kahn zu spannen, dass wir einen Preis bekommen? Weiter, immer weiter. Dann wird man uns jedes Mal...
Der kennt doch jetzt alle. Der ist jetzt ein großes Tier in Deutschland.
Das macht euch jetzt Spaß, ne?
Ja, tut
also,
das. Nein. Das ist
wir waren doch schon mal abmoderieren.
Sebastian, mit allem Respekt. Ich hab wirklich ganz toll. Ganz ehrlich. Finde ich es ganz toll, was du da machst.
Danke.
Wirklich.
Hättest du jetzt auch ohne Mikro sagen können.
Ach, das ist ja unangenehm. Tom, jetzt moderiert das alles ab.
Ja, dann sage ich, falls euch noch fahrt ist, dann hört euch mal die Podcast-Staffel Die Kupfers an vom Kollegen Sebastian Lieb. Sehr ernst gemeint.
Nicht Sebastian Tipp. Lieb.
Sebastian Lieb, Entschuldigung. Der Lieb hat nur keinen Preis gewonnen für einen Podcast, glaube ich. Der ist ja nie da. Sebastian Böhm.
Fabian Lieb, Böhm.
Mit Christian Gold. Ne?
Mit Christian Gold zusammen. Unser Traumduo im Podcast-Bereich. Tatsächlich ein wunderschönes historisches Stück, eine komplette Staffel. Die Kupfers nochmal. Und ansonsten, ja, wir hören uns nächstes Mal wieder. Gewohnt, ahnungslos, aber meinungsstark, wie immer. Und
wie immer.
Wir wünschen noch einen schönen Nikolaus. Bis dann. Servus.
Ciao.
Tschüss.
Weiter, immer weiter. Der FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz. Von Oberpfalz Medien.